hören Sie heute, denn am Schabbat sollst du ruhen, nach dem Roman der israelischen Autorin Batya Gur. Eine Psychoanalytikerin wird tot aufgefunden, die Jerusalemer Kripo ermittelt.
Dieser Psychokram, Therapie, Analyse, ich kann mir darunter nichts Richtiges vorstellen.
Das können die wenigsten, Herr Inspektor. Auch ein Polizist muss das nicht können.
Kriminalassistent. Der Chef hat sich euren Dr. Gold vorgeknöpft.
Es ist nicht unser Dr. Gold.
Was genau wird hier gemacht, Professor Hildesheimer?
Psychoanalyse. Klassische, praktische Psychoanalyse. Wir vermitteln in diesem Institut jungen Psychologen diese Methode.
Auf der berühmten Couch?
Ja, auch auf der berühmten Couch.
Ich wusste gar nicht, dass es dafür hier mitten in Jerusalem ein richtiges Institut gibt.
Wir haben sehr viele Patienten. Und auch Frau Dr. Neidorf hatte sehr viele Patienten. Deshalb wäre es schön, wenn die Nachricht von ihrem Tod nicht durch die Presse in die Öffentlichkeit posaunt würde. Es sind Patienten. Man muss behutsam mit ihnen umgehen.
Sowas kann man doch nicht geheim halten.
Ich würde meinen Kollegen jedenfalls vorerst nur das Notwendigste mitteilen, dass Frau Dr. Neidorf nicht mehr am Leben ist. Und dass Dr. Gold sie heute Morgen hier im Institut gefunden hat.
Denn am Schabbat sollst du ruhen, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Batya Gur.
Warum ich? Warum fragen Sie nicht die anderen?
Sie haben sie gefunden.
Ein Zufall.
Herr Dr. Gold, Sie waren ein Schüler von Eva Neidorf.
Ich hatte die große Ehre, bei ihr lernen zu dürfen.
Weshalb waren Sie heute Morgen als Erster hier?
Frau Dr. Neidorf ist erst gestern aus Chicago zurückgekehrt. Und da sie heute einen Vortrag halten sollte, wollte ich selbst dafür sorgen, dass alles zu ihrem Empfang hergerichtet ist. Es war so, ich wollte unseren Saal noch ein letztes Mal inspizieren, die Stühle aufstellen, den Kaffee bereiten, so wie sie es liebt. Hm.
Welche Aufgabe hatte eigentlich Frau Dr. Neidorf hier?
Sie macht die Lehranalysen. Sie behandelt die Kandidaten des Instituts, während sie hier ausgebildet werden. Das machen auf der ganzen Welt nur sehr wenige. Und hier in Israel kann man sie an 5 Fingern abzählen.
Verstehe.
Ohne diese eigene Analyse ist es keinem Kandidaten des Instituts überhaupt gestattet, Patienten zu behandeln.
Aber es handelt sich doch um ausgebildete Mediziner, die hierher kommen.
Nicht nur. Manchmal akzeptiert das Institut auch Psychiater oder klinische Psychologen als Kandidaten.
Immerhin Bewerber mit jahrelanger Berufserfahrung.
Aber sie scheuen nicht die Mühen, die sie hier erwarten. Die Analyse des Kandidaten nimmt Jahre in Anspruch. 4, manchmal auch 5 oder 6. Mit sehr großem Engagement ist die ganze Ausbildung in 7,5 Jahren zu schaffen.
So viel Zeit muss man sich erst mal gönnen.
So ist es bei uns. Es ist kein Institut wie jedes andere.
In jedem anderen Institut findet sich auch nicht unbedingt eine Tote.
Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ein Fall mit echten Verrückten.
Von wem redest du?
Von diesen wunderbaren Menschen, die glauben, anderen ihre kleinen Knackse reparieren zu können.
Du bist unmöglich, Elli. Sei froh, dass du ihre Hilfe nicht brauchst. Noch nicht.
Was soll denn das heißen?
Dass du nicht über Dinge urteilen sollst, von denen du keine Ahnung hast.
Die ganze Seelenklempnerei, das ist doch nur was für reiche Nichtstuer. Beziehungsweise deren Ehefrau.
Zwischen Himmel und Erde gibt es manchmal Dinge, für die sie ganz aufschlussreiche Erklärungen finden. Lies mal Freud.
Wieder mal ein Fall, ganz nach deinem Geschmack. Was?
Abwarten.
Was heißt hier abwarten? Eva Neidorf starb einen unnatürlichen, aber durchaus nicht ungewöhnlichen Tod. Revolverschuss in die Schläfe.
Den könnte sie sich auch selbst beigebracht haben.
Und hinterher hat sie den Revolver verschluckt.
Ja, ich weiß. Schusskanal und Distanz schließen einen Selbstmord aus.
Vielleicht war sie ein Geist. Eine freischwebende Seele auf der Suche nach einem Wunderheiler. Weißt du, was dieser Hildesheimer immer wieder betont hat? Dass sie eigentlich ganz glücklich gewesen ist. Gerade aus den Staaten zurück, wo ihre Tochter ein Kind bekommen hat. Vielleicht ein bisschen müde. Aber sonst schien alles in bester Ordnung zu sein, als er gestern Abend mit ihr telefoniert hat.
Wieso war sie so zeitig im Institut? Am Schabbat.
Sie wollte sich auf ihren Vortrag vorbereiten. 10:30 sollte schließlich losgehen.
Aber sie war lange vor Dr. Gold dort. Und der kam schon extra zeitiger, weil er derjenige war, der sich um alles kümmern musste.
Vielleicht wollte sie sich mit jemandem treffen?
Vielleicht. Obwohl das offenbar ganz gegen die Institutsregeln gewesen wäre. Trotzdem, wir brauchen unbedingt ihren Kalender, ihre Patientenlisten. Alle Hinweise auf Leute, mit denen sie zu tun hatte.
Ich nehme an, die werden sie uns förmlich in die Hand drücken.
Ja, ich weiß. Jeder von denen fürchtet sich davor, irgendetwas preiszugeben, was das Institut betrifft.
Herr Inspektor.
Sie müssen Professor Hildesheimer sein.
Ich komme nur wegen der Schlüssel hier.
Ja, bitte. Nehmen Sie doch Platz.
Danke. Dankeschön. Es sind Evers. Ich habe sie heute Morgen neben dem Telefon in der Küche des Instituts gefunden. Und ich habe vergessen, sie diesem Kollegen von Ihnen zu geben.
Wieso sind Sie so sicher, dass es Ihre Schlüssel sind?
Weil, soweit ich das überblicke, alle wichtigen Schlüssel, die zum Institut gehören, an dem Bund sind. Und dieser Anhänger hier, das ist Evers Anhänger.
Sie kannten sie gut.
Ja. Und deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass ich davon überzeugt bin, dass hier kein Selbstmord vorliegt. Was wird, wenn sich in unserer Gemeinschaft ein Mörder verbirgt? Was wird dann aus dem Institut?
So ein Verdacht steht im Moment überhaupt nicht zur Debatte.
Und doch, es deutet so vieles darauf hin. Hören Sie, ich bin an einer schnellen Aufklärung interessiert. Deshalb, wir sind zwar keine Geheimniskrämer, aber es ist einfach nicht üblich, mit Außenstehenden über interne Angelegenheiten zu sprechen. Also, fragen Sie.
Wie war Eva Neidorf als Kontrollanalytikerin?
Wunderbar. Sehr bestimmt. Sicher. Vielleicht auch dominant. Doch ihre Schüler akzeptierten ihre Autorität einfach wegen der Unantastbarkeit ihrer therapeutischen und ethischen Grundsätze. Dazu kam ihre Energie und eine ungewöhnliche Fähigkeit zur Konzentration. Es waren Sitzungen, die einen Menschen umkrempeln konnten.
Was veranlasst eigentlich einen Menschen, diese harte Lehrzeit am Institut in Kauf zu nehmen?
Das Haus hat einen Ruf.
Ich habe den Eindruck, dass man sich mit einem komplizierten System von Zugangsvoraussetzungen vor allzu großer Konkurrenz schützt.
Wissen Sie, ein Therapeut hört Tag für Tag und Stunde für Stunde Patienten an. Seine Geschichten. Daneben registriert er Randbemerkungen, die die Geschichten begleiten. Und Stimmungen, in denen der Patient erzählt.
Und gleichzeitig setzt er alles, was er wahrnimmt, zu den mehr oder weniger ausgebauten und bewussten Denkmodellen seines Gegenübers in Beziehung.
So ist es. Interessieren Sie sich für Analyse?
Sagen wir, ich interessiere mich für Menschen.
Der Therapeut, das ist eine Aufmerksamkeit, die bis zur Selbstvergessenheit geht. Er ist mehr ein Echo als ein Ich. Diese Hingabe braucht Vertrauen.
Die Verlässlichkeit von Gleichgesinnten.
Um sich auszutauschen, dazu zu lernen. Man will Sicherheit und Bestätigung. Auch sachliche Kritik.
Kontrolle?
Ein Netz, das einen auffängt. Die Spannung zwischen extremer Nähe und unbedingter Distanz muss jeden Tag aufs Neue ausgehalten werden.
Aber es könnte doch vorkommen, dass ein Analytiker Dinge erfährt, die dem Patienten Schwierigkeiten bereiten können. Informationen, die ihn belasten, die geheim bleiben müssen, so dass er sich dem Analytiker ausgeliefert fühlt.
Ja, so etwas kann allerdings vorkommen. Genau das wäre das Thema von Evers Vortrag gewesen.
Gibt es vielleicht Notizen dafür, einen Stichpunktzettel?
Ein Stichpunktzettel? Niemand auf der ganzen Welt weiß wirklich, mit welch heiligem Ernst Eva einen Vortrag zu präparieren pflegte. Sie verfasste Dutzende von handschriftlichen Fassungen, bevor getippt wurde.
Wer tippte für Sie?
Sie selbst, auf einer uralten Schreibmaschine. Es ist vorgekommen, dass ich alle Fassungen Wort für Wort lesen musste. Wenn alles in Ordnung war, dann tippte sie 3 Exemplare. 1 für sich, denn sie las den Vortrag ab. Immer. Sie improvisierte niemals. Sie fand, das sei sie ihren Hörern schuldig. 1 war für mich und 1 für Nummer sicher. Das hob sie zu Hause auf.
Sie können mir den Vortrag geben?
Leider nein. Sie hat den Vortrag in Amerika vorbereitet und ich habe mich diesmal geweigert, etwas anderes als die endgültige Fassung anzuschauen. Erstens wollte ich mich überraschen lassen und zweitens, in 4 Wochen wollte ich zurücktreten, nach meinem 80. Geburtstag. Eva sollte meine Nachfolgerin sein.
Worüber genau wollte sie sprechen?
Moralische und juristische Aspekte der Analyse.
Also Fragen, die die Therapeuten von Anfang an beschäftigt haben?
Ja. Das klassische Problem, darf der Therapeut die Geheimnisse seiner Patienten bewahren? Auch wenn sie das Gesetz übertreten haben. Bei Vergehen wie Mord oder Raub stellt sich die Frage nicht. Aber es gibt Grenzfälle, die eine ethische Entscheidung erfordern. Aber was brauchen wir über den Inhalt des Vortrages zu spekulieren? Evas Handtasche steht im Institut, da können Sie den Vortrag finden.
Genau das ist das Problem. Weder der Vortrag ist da, noch Ihre Schlüssel.
Natürlich, die Schlüssel sind ja hier.
Geld und Ausweise, alles sonst ist da.
Und der Vortrag fehlt?
Seltsam, nicht?
Macht nichts. Sie hat eine Kopie zu Hause, die Nummer sicher.
Stimmt alles. Hier liegen Ihre Unterlagen. Aber kein Vortrag. Kein Adressbuch, keinerlei Aufzeichnungen.
Michael, komm noch mal.
Es ist jemand durch das Küchenfenster ins Haus eingestiegen.
Aber am Schlüsselbund von Eva Neidorf fehlte doch der Hausschlüssel, richtig?
Richtig. Warum muss man denn durchs Fenster? Fehlt vielleicht was anderes? Kunst? Schmuck?
Wir werden Hildesheimer fragen. Und Ihre Tochter, wenn sie zur Beerdigung rüberkommt.
Dann könnte man noch an 2 Täter denken.
Jedenfalls werde ich dafür sorgen, dass Hildesheimer rund um die Uhr überwacht wird. Eine Menge Leute wissen, dass er Eva Neidorf immer bei den Vorträgen geholfen hat. Sie werden davon ausgehen, dass sich ein Exemplar des Manuskripts in seinem Besitz befindet.
Ominös ist das.
Ominös?
Einerseits kennt niemand diesen Text, andererseits hat jemand größtes Interesse, ihn verschwinden zu lassen.
Wenn du die Lösung hast, sag mir bitte Bescheid.
Ja. Es ist mein Revolver. Das habe ich jetzt schon 25 Mal gesagt.
Ich weiß. Und Sie haben keine Ahnung, wie er hierher kommt.
Nein.
Aber die Margoa-Klinik kennen Sie doch.
Sicher.
Sicher. Schließlich befindet sie sich gleich neben dem Deutsch-Institut, an dem Sie als Psychoanalytiker arbeiten.
Es ist eine Klinik für psychisch Kranke, die aussichtslosen Fälle.
Kommt Ihnen das nicht selber ziemlich dürftig vor, Herr Dr. Linder? So gar keine Erklärung dafür zu haben, wie eines schönen Tages ein Verrückter auf dem Gang der Margoa-Klinik steht und mit genau diesem Schießeisen hier nicht nur seine Mitpatienten in Schach hält, sondern auch noch stundenlang das Personal tyrannisiert? Was haben Sie mit der Klinik zu tun?
Nichts.
Ah ja. Und wozu brauchen Sie überhaupt eine Waffe?
Die hat ein Freund von mir, ein Offizier, schon vor Jahren für mich gekauft. Damals war ein junger Araber, der behauptete, man verfolge ihn in mein Haus eingedrungen. Ich schloss meine Tür nie ab. Naja, und meine damalige Freundin hat sich zu Tode erschreckt. Deshalb besorgte ich mir den Revolver. Benutzt habe ich ihn dann nie.
So. Er ist aber benutzt worden. Nein, nicht von diesem Verrückten. Aus genau diesem Revolver hier stammt der tödliche Schuss auf Eva Neidorf.
Hören Sie, ich habe...
Aufgrund der Laborberichte nehmen wir an, dass dieser Patient ihn im Garten der Margoa-Klinik gefunden hat. Vielleicht haben Sie den Revolver ja einfach über die Mauer geworfen.
Nein.
Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Vor 14 Tagen. Es war in der Nacht vor einem Fest bei mir. Ich habe eine Schlaftablette genommen aus dem Nachtschrank. Da habe ich ihn gesehen.
Noch einmal, Herr Dr. Linder. Sie haben den Revolver also mit Sicherheit zum letzten Mal in der Nacht vor dem Fest gesehen?
Ja. Sie können übrigens den Doktor ruhig weglassen. Ich bin nur ein Hochstapler, kein wirklicher Doktor. Und schon gar kein Psychologe oder Psychiater. Ich bin von Haus aus Veterinärmediziner. Aber Deutsch hat mich damals ans Institut geholt. Er war beeindruckt von meinem Wissen, meinem Verstand, meinem Humor. Und ich habe die seltene Fähigkeit, schnell und klar die Bedrängnisse meiner Patienten zu verstehen. Die ist übrigens auch als einzige von allem übrig geblieben.
Wo genau waren Sie in der Nacht von Freitag auf Schabbat und am Schabbatmorgen?
Ich muss jetzt wirklich gehen. Ich habe Patienten. Und wenn ich auch nicht alle Rituale der Grashüter am Deutsch-Institut für meine Praxis übernommen habe, so doch die Verpflichtung, nur im äußersten Notfall einen Patienten abzusagen.
Sie verstehen mich nicht. Man hat Ihre Waffe gefunden.
Und das ist die Waffe, mit der Eva Neidorf umgebracht wurde. Solange Sie mich nicht vom Gegenteil überzeugt haben, muss ich annehmen, dass Sie, wie auch immer, in die Ereignisse verstrickt sind. Können Sie nicht jemanden bitten, sich um Ihre Patienten zu kümmern?
Höchstens meine Praxisteilhaberin. Die Nahe Silber.
Die Nahe Silber? Die Kandidatin? Die, über die am Schabbat abgestimmt werden sollte?
Ich bin der Einzige unter den älteren Analytikern, der keine Rangunterschiede macht. Und ich sehe für meine Praxis absolut nichts Nachteiliges in der Mitarbeit einer Kandidatin am Ende ihrer Ausbildung. Außerdem ist sie so schön, dass ich sie jeden Tag gerne ansehe.
Wie standen Sie zu Dr. Neidorf?
Auf diese Frage habe ich wirklich schon gewartet. So schön. Ich war keiner ihrer Bewunderer. Sie hat mir weder als Mensch noch als Therapeut Achtung oder Zutrauen entgegengebracht. Wissen Sie, ich habe immer darauf bestanden, dass es Engel nur da oben im Himmel gibt. Und sie selbst hat das ja jetzt auch bewiesen.
Kritische Töne. Sehr ungewöhnlich bei Eva Neidorf. Wie standen Sie zu der Tatsache, dass sie aller Voraussicht nach Hildesheimers Platz im Vorsitz der Ausbildungskommission übernommen hätte?
Meinen Glückwunsch. Sie haben ein Gespür für soziale Zusammenhänge. Ja, ich war eifersüchtig auf Sie. Wäre Sie nicht ans Institut gekommen, hätte ich das Rennen bei Hildesheimer gemacht. Aber Sie dürfen das nicht überbewerten.
Die Unterrichtskommission ist sehr wichtig.
Stimmt. Dort wird in Wirklichkeit die Politik des Instituts gemacht. Aber man ermordet niemanden, um an diesen Posten zu gelangen. Außerdem steht kaum zu befürchten, dass ich in Zukunft in die Kommission gewählt werde. Auch ohne Eva Neidorf als Vorsitzende nicht.
Sie sind kein vielversprechender Analytiker mehr?
Meine Begeisterung erlahmte. Der Alltag. Die Einsamkeit der täglichen therapeutischen Situation. Ich wollte Erfolg. Und Hildesheimer fing an, mich zu beschuldigen. Ich würde die Sitzung ausnutzen. Für mich selbst.
Die eigenen Bedürfnisse über das Wohl der Patienten stellen.
Sie wissen nicht, wie schwer dieser Vorwurf wiegt. Um dem Ehrenkodex im Institut zu genügen, muss man wahrscheinlich ein Gott sein. Und davon gibt es möglicherweise noch weniger als gute Therapeuten.
Nehmen wir an, Linda sagt die Wahrheit. Dann könnte es sein, dass die Beretta an diesem Abend gestohlen wurde, als er die Bude voller Leute hatte. Alle aus dem Institut.
Das klingt, als könntest du es gar nicht erwarten, sie morgen wiederzusehen, bei der Beerdigung.
Wenn Linda nicht die Wahrheit sagt...
Wenn wir uns diese Dinah Silber vorknöpfen, die er sich in seine Praxis geholt hat.
Die Kandidatin, ja.
Die.
Dann willst du sie über ihren Chef ausquetschen?
Sie ist doch ein Profi in Sachen Innenleben. Und weißt du, mit wem sie verheiratet ist? Hm? Du kommst nicht drauf. Mit Hämmerchen.
Was? Mit diesem ultrakonservativen Arsch von Richter?
Genau mit dem. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es ist so, sie ist 37, mindestens 10 Jahre jünger als er.
Aber zu Hause auch immer auf irgendwas klopft. Wie auf das Richterpult?
Wenn es wirklich jemand aus dem Institut gewesen sein soll, dann sehe ich kein Motiv. Nicht das geringste.
Manchmal ist das Band der Sympathie eben auch eine Augenbinde.
Du hast einfach keinen Draht zu ihnen.
Vor allem wollen sie sich nicht in die Karten gucken lassen.
Soll ich dir mal was gestehen? Damals, vor 8 Jahren, nach meiner Scheidung, bin ich auch zu einem Psychologen gegangen. Wenn der nicht gewesen wäre, ich weiß nicht,
Zeit was... hätte geholfen. Dein Junge war schließlich auch noch da.
Vielleicht. Aber da war jemand, der mir zuhörte. Unvoreingenommen. Und von außen auf meine Ehe mit Mira geguckt hat. Manches habe ich mit seinen Augen neu sehen gelernt.
Also, ich habe gehört, dass in solchen Situationen auch eine neue Freundin Wunder wirken kann. Und soweit ich mich erinnere, hast du in dieser Zeit ja dann noch Maya kennengelernt.
Mit der ich bis heute nicht zusammenlebe.
Sollte diese Tatsache etwa der tiefere Grund für dein Vertrauen in die psychoanalytische Großfamilie sein?
Das ist aber gut, ja. Überprüfst du bitte diesen Oberst Joafalon, Truppenkommandant in Edom, den Freund von Linda, der die Waffe besorgt hat. Dann müssen wir in die Margoa-Klinik und wir brauchen unbedingt die Unterlagen von Eva Neidorfs Steuerberater.
Mr. X, der geheimnisvolle Patient.
Vielleicht der Mann vom Küchenfenster.
Was ich wissen möchte, Herr Dr. Baum, ist, wie ist der Mann an den Revolver gekommen? Wie genau?
Tobol. Ja, also das Einzige, was mir einfällt, ist, dass er im Garten war.
Allein. Unbeaufsichtigt.
Der Gärtner war da.
Gestern. Am Schabbat.
Ja, Ali hatte gestern Dienst. Das ist eine interne Vereinbarung. Kaum jemand weiß davon. Nicht mal die Stelle im Krankenhaus, die die Gehaltslisten führt. Für die arbeitet Ali immer sonntags. Aber Ali arbeitet niemals sonntags. Dafür eben am Schabbat.
Ein gläubiger Christ?
Glaube ich nicht. Aber er will wohl zu Hause mit seinen Freunden zusammen sein, wenn die sonntags frei haben.
Sie sind hier sehr großzügig.
Wie meinen Sie das?
Zum Beispiel im Vergleich zu Ihren Nachbarn.
Ach, Sie meinen das Deutsche Institut. Naja, das ist ja auch die hohe Schule der Psychologie. Möglichst unter Ausschluss der Realität.
Was soll das heißen? Sie sind schon abgeholt.
Aber wir hatten doch am Telefon abgemacht, dass jemand kommt und die Sachen abholt. Wie sollten wir wissen, dass es kein Polizist war? Hier sehen Sie die Quittung. Meine Sekretärin hat sie sich unterschreiben lassen. Alles in Ordnung.
Von der Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei Seligmann und Seligmann die Einkommenssteuerkarte sowie alle verfügbaren Akten von Dr. Ivanaidov erhalten und verpflichte mich hiermit, sie dem Büro vollständig zurückzugeben. Ja. Unterschrieben ist das, aber von wem? Das möchte ich wirklich wissen.
Um 8 Uhr lag die Akte bereit und um 8:30 betrat ein Mann unser Büro. Sehr groß, mit einem Schnurrbart, in Uniform. Ich habe die Khaki-Hosen unter dem weiten Parka gesehen, ein Armee-Parka. Er trug schwarze Lederhandschuhe und sagte, dass er die Akte abholen wolle.
Rangabzeichen?
Ich konnte keine sehen.
Haben Sie die Kontonummern von Ivanaidov?
Ja, sicher. Sie hat ein Girokonto und mehrere Spareinlagen. Wertpapiere und Aktien sowie Geschäftskonten interessieren Sie auch?
Alles. Vor allem die Konten, auf die sie die Honorare der Patienten eingezahlt hat.
Kein Problem. Wir haben alle Nummern abgespeichert. Ich lasse sie für Sie ausdrucken.
Alle Zahlungseingänge der letzten Jahre durchzusehen, ist jedenfalls kein Vergnügen.
Insgesamt waren es 8 Stunden in der Woche, von denen wir nicht wussten, was Ivanaidov gemacht hat. Davon haben wir 6 geklärt. 4 Stunden pro Woche widmete sie der Analyse einer jungen Ärztin. 2 Stunden beschäftigte sie sich mit einer Patientin, deren Namen ich noch nicht kenne, die ihr aber durch diese Dinar Silber vermittelt wurde.
Bleiben also nur diese 2 Stunden für den Patienten X.
Wenigstens wissen wir, dass er ein Mann ist.
Ein Mann von der Armee.
Wenn wir mit allen gesprochen haben, werden wir auch wissen, an welchem Tag und zu welcher Zeit jeder kam. Dann wissen wir auch, wann diese 2 Stunden stattgefunden haben.
Nein, soweit ich das beurteilen kann, fehlt nichts. Keine Wertgegenstände, keine Bilder. Was den Schmuck angeht, da muss ich im Banksafe nachsehen. Sie hatte die wertvollen Stücke nicht im Haus.
Aber Ihre Patientenliste fehlt. Und Ihr Stundenplan.
Sie hatte Ihre Unterlagen alle in dieser Schublade.
Hat sie sich in Amerika mit irgendjemandem getroffen? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, etwas Ungewöhnliches?
Was stellen Sie sich denn vor? Sie ist zu mir gekommen, zu meiner Entbindung. Als Mutter. Und sie ist mir nicht von der Seite gewichen. Sie war die ganze Zeit bei mir. Oder sie hat eben an ihrem Vortrag gearbeitet.
Wissen Sie, worüber sie sprechen wollte? Alle Kopien hier sind verschwunden. Vielleicht gibt es ja noch eine bei Ihnen in Chicago.
Den Vortrag? Den habe ich nicht einmal gesehen. Aber ich hatte mit meinem Baby auch anderes um die Ohren. Sie war nervös, das stimmt. Weil sie sich nicht mit Hildesheimer beraten konnte.
Sie hätte ihm schreiben können oder ihn anrufen.
Das habe ich ihr auch gesagt. Aber sie meinte, das wäre nichts fürs Telefon oder die Post. Ob sie nicht jemand anderen zu Rate ziehen könnte, habe ich sie gefragt. Und da kam ihr die Idee, über Paris zurückzufliegen.
Sie ist über Paris geflogen?
Da lebt eine Analytikerin, mit der sie befreundet ist. Viele Jahre schon. Und mit der hat sie sich für ein paar Stunden getroffen auf dem Flughafen. Dubonnet. Catherine Louise Dubonnet.
Sieh da, ein Inspektor kommt. Von der Trauerarbeit zurück?
Nichts, es fehlt nichts, bis auf die Listen. Bist du mit den Bankbewegungen durch?
So gut wie. Fehlanzeige.
Aber ich hab was. Frau Dr. Neidorf hat sich in Paris mit einer Kollegin getroffen. Hier ist der Name.
Die französischen Kollegen sollen Sie bitte nach dem Grund für diesen Zwischenstopp befragen.
Du siehst müde aus, Michael. Oder bist du nur traurig, dass du kein berühmter Psychiater geworden bist?
Damit sich der einst an meinem Grabe die Creme der Gesellschaft gegenseitig auf die Füße tritt?
Ich sage dir, wer es nicht leisten kann, hat auch eine Macke.
Ich glaube nicht, dass Ihre Anteilnahme gespielt war.
Meinst du die Koryphäen vom Institut?
Das sind hochspezialisierte und sehr sensible Leute. Nur dieser Junge...
Der ist mir auch aufgefallen.
Der passte da irgendwie nicht rein. So ein Jüngling. Höchstens 20.
19. Falls es sich um Elisha Navet handelt.
Ist auch den die Vespa zugelassen?
Jedenfalls ist er die ganze Zeit hinter dieser Dina Silber hergekurft. Wie ein echter Profi.
Sogar ohne Licht. Ich habe ihn nämlich ankommen sehen, in der Nähe von Eva Neidorfs Haus. Als ich ging, erschienen gerade ein paar Institutskollegen, um der Tochter ihr Beileid auszusprechen. Und da war auch die schöne Dina Silber dabei.
Der Vater von diesem Elisha ist irgendetwas bei unserer Botschaft in London. Aber gegen den Jungen liegt nichts vor. Nichts.
Und was hat er mit Frau Silber zu tun?
Weiß ich noch nicht.
Hat er mit ihr gesprochen?
Ganz kurz. Aber sie weiß nicht, dass er ihr die ganze Zeit auf den Fersen ist.
Lass ihn weiter überwachen, ja? Und was ist mit diesem Gärtner?
Der ist heute Morgen erstmal nicht zur Arbeit gekommen. Aber man hat sie natürlich in Daisy gefunden. Nachdem die Kollegen ihn ein bisschen in die Mangel genommen haben, hat er ausgepackt. Am Schabbatmorgen hat er den Revolver gefunden. Aber als er bei den Deutschlernern das ganze Polizeiaufgebot gesehen hat, hat er kalte Füße gekriegt. Und den Revolver diesem Tobol in die Hände gespielt.
Wenn er wirklich etwas mit dem Ding angestellt hat, hat er ihn anderswo verschwinden lassen.
Sehe ich auch so. Was ist mit diesem Linder?
Wasserdichtes Alibi, nichts dran zu rütteln.
Und Joao Vallon, der Herr Oberst?
Schade, dass du mit den Kontoauszügen noch nicht so weit bist. Irgendwas stimmt nicht mit dem.
Sollten wir endlich einen Verdächtigen haben?
Ein attraktiver Bursche. Höchstens 40 und sieht noch jünger aus. Aber anscheinend der große Star. Man sagt, er bringt es bis zum Generalstabschef. Und dann diese Unsicherheit. Nichts von wegen Kooperation.
Hast du ihn gefragt, was er gestern früh gemacht hat? Als dieser ominöse Typ bei Seligmann aufkreuzte?
Halt dich fest. Er sei zu spät zur Arbeit gekommen, weil er eine Autopanne auf dem Weg nach Bethlehem gehabt habe. Angeblich hat er eine Stunde warten müssen, bis er abgeschleppt wurde. Schließlich habe ich ihn direkt nach Eva Neidorf gefragt. Er kennt sie nicht, sagt er.
Kannst du dir vorstellen, dass ein Mann in so einer Position eine Therapie macht? Der wäre doch sofort erledigt, bei der Armee.
Besonders zufrieden sehen Sie nicht aus. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen, Herr Inspektor?
Am letzten Freitagabend, wissen Sie zufällig noch, was Sie da gemacht haben?
Ja, natürlich. Ich bin zeitig schlafen gegangen.
Und am Schabbatmorgen?
Da war ich im Institut.
Seit wie viel Uhr? Bereits um 8?
Um 8? Nein, da bin ich gerade erst aufgestanden. Kurz vor 10 war ich da.
Ja? An dem Morgen, an dem über Ihre Zukunft entschieden werden sollte, an dem Morgen sind Sie erst um 8 aufgestanden.
Ach, bitte Sie, was soll das? Mein Mann war auch zu Hause. Ich bin verheiratet.
Er kann Ihre Angaben bestätigen?
Mein Mann hat diese Nacht im Arbeitszimmer verbracht. Er steckt in einem schwierigen Prozess. Er ist Bezirksrichter.
Wie heißt eigentlich die Patientin, die Sie an Eva Neidorf vermittelt haben? Wir müssen auch mit ihr sprechen.
Schulamit ist eine Jugendfreundin von mir.
Warum haben Sie sie nicht selber behandelt?
Solange wie wir uns kennen. Es gibt ein Gesetz, wissen Sie? Eine therapeutische und eine private Beziehung. Das ist wie Feuer und Wasser.
Natürlich, daran habe ich nicht gedacht. Noch etwas anderes. Elisha Navet. Kennen Sie ihn?
Elisha? Weshalb fragen Sie das?
Sie kennen ihn. Zumindest haben Sie mit ihm gesprochen, gestern, nach der Beerdigung.
Ganz kurz, ja.
Soll das die Antwort auf meine Frage sein?
Ich weiß nicht, wie ich die Antwort auf Ihre Frage mit meiner beruflichen Ethik verbinden soll.
Er ist Ihr Patient?
Nein, das nicht. Aber er war mein Patient. Ich habe ihn 2 Jahre behandelt, bis er 18 wurde. In einer psychiatrischen Klinik im Norden Jerusalems.
Also bis vor einem Jahr. Ist die Therapie abgeschlossen?
Also das ist kompliziert, aber es hat ganz sicher nichts mit dem Mord an Eva Neidorf zu tun. Sondern mit der Beziehung, die Elisha zu mir entwickelt hat. Eigentlich ist die Behandlung unterbrochen, also nicht abgeschlossen worden. Ich konnte ihm nicht mehr helfen, aber da müsste ich Ihnen schon mit Fachausdrücken kommen, wenn ich Ihnen das erklären wollte.
Sie meinen den Begriff der Übertragung?
Ja, dieser Begriff kann gewiss helfen. Sehen Sie, ich weiß natürlich nicht, inwieweit Sie mit dem Gebiet vertraut sind. Aber der Junge hat verschiedentlich agiert. Sie wissen, was das heißt?
Ehrlich gesagt...
Er fing an, mich mit Telefonaten zu belästigen. Mit unerwarteten Begegnungen, mit Forderungen. Er wollte seine erotischen Fantasien realisieren.
Wollen Sie damit sagen, dass er sich in Sie verliebt hat?
Einfach gesagt, ja. Der Fachausdruck wäre Übertragungsneurose. Das bedeutet, dass der Patient versucht, die Übertragung in der Wirklichkeit auszuleben, anstatt im Gespräch während einer Sitzung.
Und dann wird die Behandlung abgebrochen? Ich dachte, die Übertragung sei eine der Bedingungen für den Erfolg der Behandlung.
Ja, dann wird die Behandlung abgebrochen. Ich habe nicht gewusst, was aus ihm geworden ist. Erst bei der Beerdigung habe ich ihn wiedergesehen. Sehr überraschend.
Sie haben ihn ein volles Jahr nicht gesehen. Und plötzlich erscheint er bei der Trauerfeier. Sind Sie sicher? Kein Kontakt?
Nein. Nur telefonisch. Manchmal.
Wo hat er Sie angerufen?
In der Klinik. Ich habe bis vor 6 Monaten dort gearbeitet, bevor ich bei Linda eingestiegen bin. Aber das wissen Sie doch bereits alles.
Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, sie hat mit der Sache zu tun. Aber es gibt keinen wirklichen Anhaltspunkt. Nicht einen. Von einem Motiv gar nicht zu reden.
Dafür finde ich das hier interessant. Die Aussage von Madame Dubonnet. Die Pariser Kollegen haben mit ihr gesprochen. Weißt du, wonach sich Eva Neidorf höchst angelegentlich erkundigt hat? Nach einer Liebesaffäre, die ein sehr erfahrener Analytiker mit einer Patientin hatte. Und weißt du wo? Am Institut in Paris. Wenn sie so einer Geschichte nun auf der Spur war...
Menschenskinder, was stellst du dir vor? Wer von den Therapeuten sollte eine Affäre haben? Hildesheimer etwa? Oder Joe Linder? Das glaubst du doch selbst nicht. Und außerdem...
Außerdem
ist das das Schlimmste, was einem Therapeuten passieren kann.
Ja, was kann ihm doch passieren?
Es darf ihm nicht passieren.
Fest steht jedenfalls, dass Eva Neidorf was gewusst haben muss, was einem anderen gefährlich werden konnte. Was könnte das sein?
Ja?
Inspektor O'Fallon?
Ja, nehmen Sie her. Danke. Hey, guck dir das an.
Tatsache. Unser Offizier.
Und wenn er gelogen hat... Dann hatte der auch einen Grund dafür.
Eine Fotokopie. Was wollen Sie damit? Worauf läuft das hinaus?
Ist das Ihre Handschrift auf dem Zettel?
Jeder kann mit meinem Namen unterschreiben. Aber nehmen wir an, es ist meine Schrift. Ja und? Was ist so außergewöhnlich daran? Eine Nachricht an ein Mädchen.
Meine liebe Orna, es tut mir leid wegen gestern. Ich möchte dir alles erklären und mich bei dir entschuldigen. Und so weiter und so fort. Dein Joaf. Hier habe ich übrigens noch eine Fotokopie. Eine Seite aus einem Gästebuch, das zu einem Hotel in Tel Aviv gehört. Der Eintrag lautet über einen 2-tägigen Aufenthalt von Oberst Joaf Alon mit seiner Frau. Ist Ihre Frau dieses Hotel bekannt?
Vielleicht möchten Sie, dass wir Sie fragen.
Vielleicht möchten Sie uns sagen, was Sie in der Nachricht an Orna Dunn, Ihrer Sekretärin, bedauern.
Ja, und wenn schon. Ich hatte eine Sache mit einem Mädchen. Was hat das mit diesem Verhör zu tun? Sie können es meiner Frau erzählen. Eine kleine Note, die ihren Mund nicht halten kann. Was interessiert Sie daran? Was geht Sie das überhaupt an?
Das geht uns einiges an. Aus einem ganz bestimmten Grund, und der hängt mit Ihrer Entschuldigung zusammen. Soll ich Ihnen sagen, wofür Sie sich auf diesen Zettel entschuldigen?
Oder wollen Sie es selbst sagen?
Ich erinnere mich nicht mehr, es ist lange her. Sicherlich konnte ich eine Verabredung nicht einhalten oder sowas.
Nein, mein Lieber, Sie erinnern sich sehr gut. So etwas vergisst man nicht. Aber ich bin bereit, Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Es hat damit zu tun, dass Sie nicht, wie sagt man das delikat, dass Sie nicht konnten. Behaupten Sie nicht, Sie hätten das vergessen.
Nehmen wir an, es stimmt. Aber nimmt man deswegen jemanden fest? Was hat das mit Ihrem Fall zu tun? Lassen Sie mich endlich in Ruhe.
Ich kann Sie nicht in Ruhe lassen, wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Sie wissen das. Auch, dass ich über Ihre Beziehung zu Eva Neidorf informiert bin. Sie sind nämlich mit Ihrem ganz speziellen Problem zu ihr gegangen. Ein ganzes Jahr lang. Montags und donnerstags. Um 7 Uhr abends.
Wie konnten Sie das rekonstruieren?
Wir haben sogar Zeugen, die Sie vor dem Betreten der Praxis gesehen haben. Sicher, Sie haben niemandem von der Behandlung erzählt. Nicht einmal Ihrer Frau. Wenn Sie Ihren Sohn zur Judo-Stunde brachten, haben Sie nicht draußen gewartet, sondern sind zu Ihrer Sitzung mit Dr. Neidorf gefahren. Und immer zu spät zurückgekommen.
Erinnern Sie sich noch an unser Gespräch? Sicher, es ist ja erst ein paar Tage her. Sie haben bei Ihrer ersten Vernehmung gelogen. Erzählen Sie den Rest.
Sie können nichts beweisen. Sie stellen nur Behauptungen auf.
Tatsächlich? Ich habe noch eine dritte Fotokopie. Bitte.
Der Scheck.
Sie haben ihr einen offenen Scheck gegeben, aber sie war viel zu gewissenhaft und gab ihn nicht an irgendeinen Laden weiter, sondern füllte ihn aus und zahlte ihn auf ihr laufendes Konto ein.
Wir können übrigens auch beweisen, dass Sie in Eva Neidorfs Haus eingebrochen sind.
So, jetzt sind Sie dran. Wie hat sich der Mord abgespielt? Wir haben schon genug Zeit mit den Überprüfungen in den Banken verloren.
Aber ich habe Sie nicht ermordet. Warum sollte ich Sie umbringen? Es gibt gar keinen Grund.
Nein?
Nein. Alles begann mit meinem neuen Posten. Bevor ich Truppenkommandant wurde, gab es keine Probleme. Auch nicht zu Hause. Aber dann kamen sie von allen Seiten. Sogar der einzige Seitensprung meines Lebens misslang. Als ich mich nicht mehr für meine Frau interessierte, gab ich zunächst der Gewöhnung die Schuld. Wir sind schon seit unserer Schulzeit befreundet. Ich empfand nichts mehr, wenn ich mit ihr schlief. Es funktionierte einfach nicht mehr. Deswegen fing ich die Sache mit Orna an. Sie war jung, naja. Eva Neidorf erklärte mir später, dass ich alle Symptome einer ausgewachsenen Depression hatte.
Wodurch wurde sie ausgelöst? Hat sie das herausfinden können?
Meine Hauptaufgabe als Militärgouverneur besteht darin, Genehmigungen zu erteilen. Ich weiß nicht, wie weit Sie im Bilde sind, aber diese Leute brauchen sogar zum Wasserlassen eine Erlaubnis. Unglaublich, womit ich mich befassen musste. Niemand würde das glauben.
Aber Sie hatten doch schon eine Weile unter dem vorigen Gouverneur gearbeitet.
Ich habe nicht gedacht, dass mich so viele Schwierigkeiten in dem neuen Amt erwarten würden. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Lage, Gott zu spielen. Meine Stärke war das nie. Aber es wurde auch bis dahin nie von mir verlangt. Tag für Tag versuchte ich, nichts an mich heranzulassen. Ich unterschrieb Landesverweisung, ich verbot Familienvereinigung, alles nach den Richtlinien. Ich tat meinen Job.
Und irgendwann begann sie, zu Eva Neidorf zu gehen.
Sie erklärte mir, dass alles, was ich runterschluckte und verschwieg, durch den Körper ausgedrückt wurde.
Wie haben Sie eigentlich von Eva Neidorfs Tod erfahren?
Noch am Schabbatvormittag, durch Jo Linda.
Und da bekam sie Angst. Angst, dass man die Listen mit ihrem Namen in Frau Dr. Neidorfs Arbeitszimmer entdecken würde.
Ich bin Offizier. In der Armee geht man doch davon aus, dass jemand, der zum Psychologen geht, nicht zuverlässig ist. Und bestimmt kein guter Befehlshaber. Offensichtlich nicht mal ein Irrtum. Jedenfalls bin ich dann in der Dämmerung zu ihrem Haus gegangen. Durchs Küchenfenster war es leicht, reinzukommen.
Um alle Papiere an sich zu nehmen.
Aber warum mussten Sie einbrechen, wenn Sie den Schlüssel hatten?
Was für Schlüssel? Eine Eisenstange für die Scheibe genügte. Ich habe auch nichts weiter gelesen. Nur alles, was ich an entsprechenden Unterlagen finden konnte, mitgenommen. Und später verbrannt. Auch ihr Adressbuch.
Warum den Vortrag?
Welchen Vortrag?
Ein Maschinendurchschlag. Ein Manuskript, vielleicht 20 Seiten.
Ist mir nicht untergekommen. Aber ich habe auch nicht danach gesucht.
Wie ging es dann weiter?
Am nächsten Tag sprach ich mit Joe, nachdem er von dem Treffen mit ihm zurückgekommen war. Er berichtete mir von dem Mord, von seinem Revolver, den ich ihm gekauft hatte. Ein Mord. Das bedeutete Ermittlung. Ich überlegte, wo es noch Unterlagen mit meinem Namen geben könnte. Ich erinnerte mich an die Quittungen, die Eva Neidorf mir gegeben hatte. Und von so wusste ich, dass Eva Neidorf in den steuerlichen Händen von Seligmann und Seligmann war. Wie er selbst übrigens auch. Naja. Glauben Sie, dass die Geschichte geheim bleiben kann?
Geheim? Vor wem?
Vor der Armee. Der Presse, vor meiner Frau. Vor allen.
Von Ihrer Verhaftung wissen eine ganze Reihe von Leuten.
Das heißt, ich bin erledigt.
Nein. Sie müssen Ihre Militärlaufbahn aufgeben, aber auch das nicht, weil Sie eine Therapie gemacht haben, sondern weil Sie straffällig geworden sind. Einbruch und Vernichtung von Zeugenmaterial. Betrug, Fälschung.
Das ist raus. Vorbei. Alles ist vorbei.
Aber Sie sind kein Mörder.
Kommissar Bachar.
Herr Dr. Baum.
Ja, richtig. Erinnern Sie sich noch an Tobol? Den Verrückten, der mit der Pistole herumfuchtelte und mich in die Hand gebissen hat. Sie waren damals bei mir in der Klinik.
Natürlich, natürlich. Was führt Sie zu uns?
Vielleicht hat das was mit dieser Geschichte damals zu tun, weshalb ich heute komme. Also, gestern Nacht bekam ich einen Suizid in die Klinik. Ein Medizinstudent im vierten Studienjahr, Jakov, macht bei uns öfters die Notaufnahme, um seine Finanzen aufzubessern. Er kam mit dem Jungen an. Völlig aufgelöst.
Mit wem kam er an?
Mit einem Freund. Und er heißt Elisha Navé.
Elisha Navé. Stimmt. Der Junge ist uns damals über den Weg gelaufen. Wie ist sein Zustand?
Wir tun, was wir können. Nach den Packungen zu urteilen, hat er 20 Antidepressiva und 10 Barbiturate geschluckt.
Elisha Navé. Was weiß dieser Jakov?
Er ist erst seit einer Woche aus London zurück. Seine Eltern sind dort. Hier ist er ganz allein. Verdient auch sein Geld selbst und studiert eben. Nur Miete muss er nicht bezahlen. Er fungiert als so eine Art Vormund für seinen Mitbewohner, der ein paar Jahre jünger ist als er. Eben für diesen Elisha.
Dessen Vater arbeitet auch in London. Und der bezahlt die Wohnung. So also schließt sich der Kreis.
Er war für Jakov wie ein jüngerer Bruder. Und er macht sich solche Sorgen um ihn. Ein Junge, der wegen seiner Probleme vor die Hunde geht. Das hat Jakov ein paar Mal gesagt.
Sie meinen nicht erst jetzt? Schon früher?
Jakov hat mich nach Eva Neidorf gefragt. Ob ich sie kenne. Ob ich einen Kontakt herstellen könnte. Als Kollege eben.
Aber Frau Dr. Neidorf hat ihn an eine andere Klinik verwiesen. Die, an der er dann bei Dina Silber zur Therapie kam.
Ja. Und Jakov fand, dass es mit dem Jungen erst recht bergab ging, seit er dort in Behandlung war.
Es war vielleicht 10, als ich nach Hause kam. Aus dem Kino. Alle Lichter brannten. Als ich in die Wohnung kam, habe ich Elisha gerufen. Nichts. Ich ging in sein Zimmer. Und da lag er. Neben ihm eine leere Cognacflasche. Und Tablettenröhrchen. Leere. Elitrol und Prodamol.
Eine wirksame Kombination. Wie kommt man daran, Jakob?
Vom Hausarzt? Wenn Sie ihm sagen, dass Sie unter Depressionen leiden? Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten bestimmt. Er wird Ihnen Elektrol in einer stufenweisen, monatlichen Dosierung verordnen und Sie zur Apotheke schicken. Irgendwann gucken wir mal zusammen fern. Da versuchte sich ein Mädchen mit Valium das Leben zu nehmen. Und ich musste natürlich angeben und verkünden, dass man bei Schlafmitteln eine Riesenmenge nehmen muss. Wohingegen bestimmte Kombinationen...
Sie machen sich Vorwürfe, nicht wahr?
Haben Sie ihn gesehen? Konnten Sie sehen, wie schön er ist? Die Frauen waren ganz verrückt nach ihm. Humor, Charme, Intelligenz. Er hatte alles. Er zog die Menschen an wie der Honig die Bienen. Nicht nur, weil er schön war. Er gab einem das Gefühl, gebraucht zu werden. Jedem.
Aber er war nicht wie andere Jungen in seinem Alter.
Nein. Er war in psychiatrischer Behandlung. 2-mal wöchentlich, 2 Jahre lang. Und dann hörte er auf.
Haben Sie Eva Neidorf gekannt?
Ja. Ich bin bei ihr gewesen und habe mit ihr über Elisha gesprochen.
Wann?
Kurz bevor sie ins Ausland gefahren ist.
Was war mit Elisha? Wieso seinetwegen?
Wegen dem, was in der Klinik passiert ist. Elisha hatte sich nie um meine Meinung gekümmert. Immer hatte seine Mädchen mit nach Hause gebracht. Und oft waren sie älter als er. Manchmal verheiratet. Naja. Aber plötzlich wurde er vorsichtig. Er begann mich zu fragen, wann ich zu Hause bin, wann nicht. Wann ich weggehe und so. Ich habe geglaubt, dass es endlich was Ernstes sei, verstehen Sie? Ich dachte, endlich hat er sich verliebt und wird ein bisschen sensibler. Das ganze vergangene Jahr war eine Frau in der Wohnung. Aber nur, wenn ich nicht da war, das heißt, wenn ich Dienst hatte in der Notaufnahme. Bis ich vor ungefähr einem halben Jahr Fieber hatte und man mich mitten in der Nacht heimschickte. Und ich dachte, er ist nicht zu Hause. Sonst wäre ich doch niemals in sein Zimmer gegangen. Aber ich hatte ihm mein Aspirin gegeben und ich ging nur hinein, um es zu holen. Ich hatte Licht gemacht und erst dann sah ich sie. Sie sind nicht mal aufgewacht.
Und Sie wussten, wer die Frau war?
Ich stellte überhaupt keine Verbindung her. Sie ist schön, dachte ich. Sie sieht älter aus, wieder eine Verheiratete. Sie trug einen Ring.
Aber Sie haben dann Ihren Namen erfahren?
Ja, zufällig. Schon ein paar Tage später. Ich stand in der Bank an und sie stand vor mir. Sie wollte einen Scheck einreichen und nannte ihren Namen. Da bin ich dann fast in Ohnmacht gefallen, denn ich wusste, wie seine Psychologin heißt.
Seine Psychologin?
Ja.
Deshalb sind Sie zu Eva Neidorf gegangen.
Sie hatte ihn ja schließlich an die Klinik empfohlen. Sie trug die Verantwortung, dachte ich.
Und Eva Neidorf? Was dachte sie?
Sie schlug vor, dass ich zusammen mit Elisha kommen sollte. Aber daran war gar nicht zu denken. Er lachte mir nur ins Gesicht, dass er glücklich sei. Es sei ihm nie besser gegangen im Leben und so weiter. Ich begriff, dass er krank war. Er tat einfach nichts. Schon seit Monaten. Kein Buch, kein Film, keine Freunde, kein Studium, keine Arbeit. Er saß nur rum oder verschwand einfach. Und ich sollte ihm glauben, dass alles in Ordnung ist. Ich brachte Eva Neidorf dazu, mich allein zu empfangen. Ich hatte nicht die Absicht, auf Einzelheiten einzugehen. Ich wollte ihr nur sagen, in welchem Zustand er war. Aber sie bohrte und bohrte. Sie brachte mich dazu, von seiner Psychologin zu sprechen. Sie fragte 200 Mal nach, ob ich auch sicher sei. Es sei schließlich eine sehr schwere Beschuldigung und so weiter. Ich wollte nur, dass sie sich um Elisha kümmerte. Aber sie fragte nach allen möglichen Einzelheiten. Und sie sagte, dass sie im Moment keine Zeit für Elisha habe, weil sie nach Amerika müsse. Aber sobald sie zurück sei, werde sie sich um ihn kümmern.
Wenn wir die Dame kassieren, bin ich dabei. Und am besten Hämmerchen steht daneben und guckt zu.
Ich fürchte, das Vergnügen wirst du dir verkneifen müssen.
Was? Hatte ich nicht recht? Manipulation ist das. Manipulation von vorne bis hinten. Und du gehst dem ganzen Schmuh auch noch auf den Leim.
Sie ist eine Ausnahme.
Das schwarze Schaf, klar.
Illy, bist du dir im Klaren, dass wir keine Beweise haben?
Wir haben das Motiv, wir können den ganzen Vorgang aufrollen.
Erinnere dich bitte, wir haben sie überprüft. Kein Zeuge, dass sie im Institut war. Kein Zeuge, dass sie Kontakt mit Eva Neidorf hatte. Kein Hinweis auf die Tatwaffe. Nichts.
Du willst sie doch nicht etwa laufen lassen.
Wir haben nur eine Chance.
Ein Geständnis? Niemals.
Wir müssen ihr eine Falle stellen. Und es gibt nur einen, der uns helfen kann.
Und?
Professor Hildesheimer.
Soll ich auf der Couch liegen?
Nein, bleiben Sie nur auf dem Stuhl. Sie wollten mich vor einiger Zeit sehen, wie ich annehme. Hatten Sie ein Problem?
Ja, damals wollte ich es. Das war kurz nach dem Tod Dr. Neidorfs. Aber dann wurde ich krank und konnte nicht anrufen. Ich wollte mich melden, sobald ich gesund bin. Aber es ist nicht so dringend. Jetzt wollten Sie mich sehen. Gibt es etwas Neues?
Etwas Neues?
Ich nahm an, es sei etwas geschehen, das vielleicht... Also ich dachte, Ihre Einladung stünde im Zusammenhang mit meiner Fallstudie. Ist darüber diskutiert worden? Gibt es Anmerkungen?
Warum glauben Sie, dass es Anmerkungen gibt? Sind Sie nicht mehr zufrieden mit Ihrem Aufsatz? Tatsächlich wollte ich mit Ihnen wegen Ihrer Begegnung mit Dr. Neidorf sprechen.
Welche Begegnung?
Zunächst über die Begegnung vor Evas Abreise, bei der es zur Konfrontation kam.
Oh, sie hat Ihnen davon erzählt. Sie sagte, es würde unter uns bleiben. Sie würde mit niemandem darüber sprechen. Na gut. Sie hat mich kritisiert, aber das war eine sehr private Angelegenheit.
Warum nennen Sie das privat? Die Verführung eines Patienten? Finden Sie das privat?
Professor Hildesheimer, ich glaube, Dr. Neidorf hatte ein Problem der Genübertragung. Sie war eifersüchtig auf mich. Zwischen Dr. Neidorf und mir bestand eine Konkurrenzsituation. Eine Konkurrenz um ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass ich zu diesem Konflikt beigetragen habe. Immerhin haben wir dieses Thema hier mehrere Male besprochen. Ich habe sie provoziert. Ich spielte ihr eine bestimmte Rolle zu. Ich ließ sie verstehen, dass zwischen mir und ihnen gewisse Beziehungen bestünden. Ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man Neidorfs Wunsch, mich zu bestrafen, sehen, wie es sich hier während der Analyse herausgestellt hat.
Hören Sie auf. Heute Nacht starb Elisha Navi.
Nein.
Er ist ihretwegen gestorben. Sie hätten den Tod verhindern können, wenn Sie verantwortungsvoll gearbeitet und auf das eitle und selbstsüchtige Vergnügen, sich einen jungen Liebhaber zu halten, verzichtet hätten. Sie wussten, dass Dr. Neidorf Einzelheiten des Falles kannte. Die Beweise, die sie hatte, sind in meinen Händen. Ebenfalls eine Kopie ihres Vortrags. Und dort steht alles. Der dritte Abschnitt befasst sich mit Ihnen.
Aber ich werde dort überhaupt nicht erwähnt.
Bitte? Es gibt nur einen Menschen außer mir, der den Vortrag gesehen hat. Derjenige, der sich mit Eva Neidorf am Schabbatmorgen vor dem Vortrag getroffen hat. Derjenige, der sie ganzzeitig am Schabbat angerufen hat und um eine Begegnung bat, in einer Sache auf Leben und Tod. Ich weiß doch, wie Sie sowas formulieren können. Und als Dr. Neidorf ihnen auseinandergesetzt hat, dass es keinerlei Gnade für dieses kapitale Vergehen gibt, sind sie aufgestanden und haben sie erschossen. Sie hätten allerdings bedenken müssen, dass mich Eva Neidorf anrufen würde, bevor sie ihnen die Tür aufmachte. Sie rief mich an, um mir von ihrer bevorstehenden Begegnung zu berichten. Wie konnten Sie das vergessen? Nachdem Sie an alles andere gedacht hatten? An den Revolver, den Sie 2 Wochen vorher gestohlen hatten? An den Vortrag? Wie konnten Sie so etwas Einfaches wie ein Telefonat vergessen?
Sie hat sie vorher angerufen?
Ja.
Dann haben Sie es die ganze Zeit gewusst?
Ja, natürlich.
Sie haben keine Beweise. Niemand außer mir weiß etwas. Ja, vielleicht gibt es Beweise in Bezug auf Elisha, aber niemand weiß etwas von der Begegnung mit Eva Neidorf. Nein, niemand hat mich gesehen.
Ich habe keine Beweise. Ich habe sogar ein Geständnis.
Ach.
Sie irren sich, Frau Silber. Es ist das erste Mal in der Geschichte dieses Hauses. Unser Gespräch wird abgehört.
Unser Gespräch? Unser Gespräch wird abgehört?
Es ist das erste Mal.
Also schön. Dann hört doch zu. Na, dann hört doch alle zu. Was wollt ihr denn hören? Dass ich Eva Neidorf erschossen habe? Ja? Die Frau, die auf dem besten Wege war, mein Leben zu zerstören? Die so gar nichts dabei fand, über Menschen zu entscheiden, ob etwas aus ihnen wird oder ob sie vor die Hunde gehen? Ohne Gnade. Ohne Mitgefühl. Ohne Verantwortung. Wir haben uns geliebt. Ich habe ihn geliebt.
Sie hörten »Denn am Schabbat sollst du ruhen« nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Batya Gur, aus dem Hebräischen von Magalit Zibaso, Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Die Personen und ihre Sprecher waren Michael Ochayon, Christian Berkel, Eli Bachar, Christoph Zapatka, Professor Ernst Hildesheimer, Rolf Schult, Dr. Joe Linder, Matthias Fuchs, Joaf Alon, Berthold Tötzke, Dr. Gold, Heinrich Gieskes, Jakov, Stefan Schad, Dr. Baum, Klaus Barner, Nava Neidorf, Susanna Fernandes-Ginebra, Seligmann, Gunter Krämer und als Dina Silber, Leslie Moulton. Ton, Johanna Fegert, Schnitt, Gabi Kemper, Regieassistenz, Birgit Kehrer, Regie, Iris Arnold. Produktion Südwestfunk 1998.